ARD.
Dass wir jetzt das Pflegesystem retten.
Man braucht
ist
große
vielleicht
Ziele.
Ein bisschen viel, aber ich bin mir sicher, dass wir einen sehr wesentlichen Beitrag dazu leisten, um das Pflegesystem zu entlasten, um pflegende Angehörige zu entlasten.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast ist ein Mann, der anpackt. Früher war er super erfolgreich in der Logistikbranche, hat Waren, Maschinen rund um den Erdball geschickt und heute bringt er Menschen zusammen. Der Sozialunternehmer Thomas Oeben ist mein Gast. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Vor allem freue ich mich deshalb, Herr Oeben, weil wir gerade ja in unsteten Zeiten leben. Ne? Also es ist viel Gejammer, viele fühlen sich machtlos und da finde ich, Sie mit Ihrer Arbeit sind da einfach ein leuchtendes Beispiel, dass man schon auch was bewegen kann in unserem Land, ne, mit einer guten Idee, mit viel Energie, mit einem großen Herz, da geht schon ein bisschen was.
Ganz bestimmt. Ja.
Vor 10 Jahren haben Sie den Verein Dein Nachbar gegründet. Was genau macht denn dieser Verein?
Dein Nachbar unterstützt pflegende Angehörige, auch pflegende Eltern und unterstützt Pflege- und unterstützungsbedürftige Menschen. Mhm. Und das mit 300 geschulten Ehrenamtlichen, die von unseren Pflegefachkräften geschult, dann angeleitet werden. Und das Schöne dabei ist, wir haben das kombiniert mit einer Fachstelle für pflegende Angehörige, die Angehörigen während der gesamten Pflegesituation begleiten, mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber halt auch wirklich immer wie so ein Partner ansprechbar sind für alle Themen, die während dieser Situation aufkommen.
Weil ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, einen Angehörigen gepflegt hat, der hat die Erfahrung gemacht, es ist unglaublich schwer, da jemanden ans Telefon zu kriegen, bei den offiziellen Stellen, bei den Pflegediensten und so weiter. Das heißt, Sie wollen sehr niederschwellig sein, ne? Das war so Ihr Ziel.
Genau. Zum einen mal die professionelle Begleitung eben von den Angehörigen. Und das andere ist das ganz Niedrigschwellige, was unsere Engagierten quasi leisten. Das heißt, die entlasten die Angehörigen, sodass die mal Zeit für sich selber haben und die kümmern sich einfach. Das heißt, man weiß, da ist jemand da, der Grundkenntnisse hat, der im Zweifelsfall dann eben auch auf die Fachkräfte zurückgreifen kann und sich um Papa, Mama oder eben auch um das pflegebedürftige Kind kümmern.
Und was ich auch ganz toll finde, Sie vermitteln ja auch Hilfe bei so, sage ich mal, kleineren Sachen. Aber wenn jetzt ein alter Mensch zum Beispiel keine Kinder hat und dann geht das Internet nicht mehr oder der Fernseher nicht mehr, da sind ja viele alte Menschen einfach total verloren. Und auch das betreuen Sie, ne?
Ja, klar, genau.
Was sind denn da so die häufigsten Anfragen?
Das häufigste ist eigentlich wirklich die Betreuung und die Aktivierung von den Menschen, aber auch Begleitdienste zum Arzt, zur Apotheke, solche Sachen. Das ist so das Gros. Aber natürlich haben Sie recht, Unterstützung bei technischen Schwierigkeiten, bei administrativen Dingen, Unterstützung im Haushalt, das sind eigentlich so die Schwerpunkte.
Ja, und vor allem auch in der digitalen Welt, ne? Weil ich stelle das bei meiner eigenen Mama fest, es geht ja so vieles nur noch digital und da sind alte Menschen einfach komplett überfordert, weil die so nicht damit aufgewachsen sind. Ne? Wenn man dann keine Kinder hat, ist man ziemlich verloren in unserer Welt heutzutage. Und auch da haben Sie Menschen, die dann kommen und helfen.
Ja, genau.
Wie finden die sich denn? Sie haben ja da so eine ganz tolle App entwickelt. Das funktioniert ein bisschen wie eine Dating-App, ne?
Ja, es geht schon ein bisschen weiter, weil wir das ganze Auftragsmanagement eben auch über die App aussteuern. Aber funktionieren tut es eigentlich so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wenn man sich engagiert, muss das Ganze auch Spaß machen. Und Spaß macht's dann, wenn ich mich mit den Tätigkeiten einbringen kann, die ich auch gerne mache, zu den Zeitfenstern, in denen ich tatsächlich verfügbar bin, in dem geografischen Gebiet, welches ich festlegen kann und wo ich mit meinen Qualifikationen und Interessen eben gut aufgehoben bin. So, und dieses Profil, das geben wir eben in unser System ein, sodass, wenn es Bedarfe gibt, werden die genauso strukturiert im System hinterlegt. Das System matcht es dann mit den Profilen der verschiedenen Engagierten und die passenden werden dann eben über eine eine Push-Notification angepinnt oder über eine E-Mail mit einem Link in unser System. Mhm. Die schauen sich das an und sagen, hey, das ist super, das passt jetzt gerade wunderbar und sagen ja. Oder sie sagen, eigentlich schon, aber ich bin leider verplant, das funktioniert so nicht. Und die brauchen sich auch nicht rechtfertigen. Ja. Sondern wenn sie Lust und Zeit haben, bringen sie sich genau mit den Sachen ein, die sie gerne tun. Mhm. So, und dann ist es eben so, dass unsere Koordinatorin, die sieht dann eben, wer alles zugesagt hat, wählt jemanden aus, organisiert einen Vorstellungstermin und danach gibt's eine Zufriedenheitsbefragung. Und in der Regel sind das dann so wiederkehrende Einsätze, die dann mehr oder weniger ja von alleine eben laufen und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sind eben die Fachkräfte da.
Okay, jetzt machen wir mal ein Beispiel vielleicht noch, damit es ein bisschen transparenter wird. Also ich möchte helfen, ich kann zum Beispiel ganz toll im Internet unterwegs sein, kenne mich digital total gut aus, ich kann Lampen anbringen in dieser Vorstellung, kann so leichte handwerkliche Tätigkeiten machen. Dieses ganze Profil stelle ich dann auf die App, sage, ich bin die Dominique Knoll, ich wohne in München, ich kann das und das und das gerne machen. So, wenn es auf der anderen Seite eine Person ist, die dieses Hilfsangebot benötigt, dann gibt es diesen Match, diesen Treffer und dann wird man verbunden, darf sich aber erstmal beschnuppern, oder? Das finde ich nämlich auch ganz wichtig.
Ja, genau. Also da gibt es jetzt die ursprüngliche Variante, die ich gerade eben erwähnt habe. Das heißt, dann kommt eben eine Pflegefachkraft, die stellt sie dann bei der Hilfesuchenden vor. Ja. Die erklärt dann ein bisschen auch nochmal das Krankheitsbild, worauf man achten muss und solche Geschichten. Ja, und danach werden sie natürlich befragt, ob das so für sie passt und auch die Hilfesuchende wird befragt, ob das für sie passt von der Chemie her. Ne? Und wenn das beides okay ist, dann werden eben diese wiederkehrenden Einsätze angelegt.
Dann werden quasi Adressen ausgetauscht, dann kann man sich treffen und mal live beschnuppern und dann geht's los. Okay. Genau. Sind es denn dann aber auch immer so Einsätze, die dann über eine längere Zeit angelegt sind oder geht man dann da einmal hin und sagt, okay, jetzt habe ich dann Internet gerichtet und tschüss?
Also die meisten Einsätze sind tatsächlich wiederkehrende. Mhm. Da betreuen wir dann ja entweder kleine Kinder oder eben pflegebedürftige Menschen über Jahre hinweg. Mhm. Ja. Und bei jüngeren Engagierten ändert sich dann natürlich die Lebenssituation ab und an, weil sie halt dann woanders studieren oder so. Und dann suchen wir halt wieder für einen Ersatz. Mhm.
Das heißt, da entstehen dann auch freundschaftliche Beziehungen über die Jahre natürlich. Ganz enge wahrscheinlich, wenn man da so tief im Leben des anderen drin ist. Was sind es denn eigentlich für Menschen, die helfen denn, die da ihre Hilfe und Dienste anbieten? Kann man sagen, das sind eigentlich alles Ältere oder sind da auch mal junge Menschen dabei?
Also das ist ganz unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass der Durchschnitt gute 55 Jahre ist, knapp 80% weiblich.
Dazu sage ich jetzt mal nichts.
Ja, wir haben aber auch ganz tolle Herren.
Und die werden auch dann gefeiert, stimmt's, Herr Oeben?
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Die auch einfach sehr gerne halt dann die Damen oder die Herren mit ihrem Auto begleiten oder nach dem Rechten sehen und so. Also das ist schon so ein richtig bunter Blumenstrauß, was unsere Engagierten anbelangt und auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Das ist ja auch das Tolle, ja, weil wir so eine lebende Gemeinschaft, eine fürsorgende Gemeinschaft, muss man eigentlich sagen, sind, mit 300 Engagierten.
Ja.
Jeglicher Couleur, die kommen, ich weiß gar nicht, von wie vielen verschiedenen Ländern. Wir haben ein paar Junge, da komme ich nachher nochmal drauf, wie wir da noch mehr kriegen möchten. Und aber die, die am meisten leisten, das sind natürlich dann die, die halt im Rentenalter sind oder Zeit kurz auch, davor, ne? Weil sie halt irgendwie in Teilzeit reduziert haben und mehr Zeit haben und auch, naja, so ein bisschen mehr sinnhafte Betätigung suchen.
Irgendwann merkt man das ja im Leben dann, ne? dass das auch ganz schön gut tut, für andere da zu sein. Ne?
Ja, also die profitieren da alle und das sagen die ja auch unisono. Ja, also was Sinnvolles tun. Manche kriegen dadurch halt wieder eine Struktur in ihrem Leben, diese Wertschätzung, die, also bei Bayern 1 ist die wahrscheinlich enorm, aber enorm. Es gibt ja andere Arbeitgeber. Es gibt andere Arbeitgeber, die das eben nicht so machen, ja. Und da gibt's viele, die sagen, hey, das habe ich ja noch nie erlebt. Mhm.
was da kommt.
Ja, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung und aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass man halt seinen eigenen Rucksack in Relation setzt zu denen, den ja viele von diesen haben.
Kommt auch noch dazu, ne? Na? Da blickt man nochmal anders aufs eigene Leben.
Ja, aber ganz anders. Ja, ja, also ich kenne eine, das war die Frau Meier, darf man ja sagen, weil da gibt's ja ein paar. Eine ganz, ganz tolle Frau, die 2 Söhne verloren hat, die selber Polio hatte, die dann ihren dementiell kranken Mann gepflegt hat. Mhm. Ja, und wenn man bei der zu Besuch war, die hat Kraft versprüht. Das war irre.
Beeindruckend.
Und so gibt's halt ganz viele von diesen Menschen und das erleben halt unsere Engagierten.
Mhm. Ja. Sie haben es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine pflegende Tätigkeit machen möchte bei einer älteren Person oder bei einem Kind, einem kranken Kind, damit die Eltern entlastet sind. Ich habe ja 0 Ausbildung, ich habe keine Ahnung. Das geht dann aber nicht, oder?
Genau, ja. Genau. Also unsere Engagierten pflegen nicht. Mhm. Eine gute Freundin, die bei uns auch immer schult, sagt immer, das ist das Sahnehäubchen der Pflege.
Ja.
Also die Engagierten bringen sich mit all den Tätigkeiten ein, die jeder von uns machen kann. Mhm. Die werden aber darauf vorbereitet, sodass sie halt wissen, wie gehe ich mit jemandem um, der an Demenz erkrankt ist. In welcher Situation sind eigentlich pflegende Angehörige? Warum reagieren die so, wie es eben gerade ist? Wo kommt diese Anspannung her und so? Also die werden da ganz toll darauf vorbereitet und pflegen definitiv nicht.
Ja, genau. Ja. Checken Sie die Leute denn eigentlich, die Helferinnen oder Helfer werden wollen? Wie machen Sie das?
Ja, also bei uns hat zum einen jeder ein persönliches Aufnahmegespräch. Da wird dann auch ein erweitertes Führungszeugnis beantragt.
Mhm. Und so richtig polizeiliches Führungszeugnis.
Ja, genau. Und zwar ein erweitertes, also wo halt dann auch tatsächlich alles drinsteht, was da so vorgefallen ist. Und in unserem Verein setzen wir nur Leute ein, die eben keinen Eintrag haben. Mhm. Und auch dann werden die erst freigeschalten. Vorher kommen die auch gar nicht in die App.
Ja, ja, da hat man dann auch eine große Sicherheit, ne? Lieber Herr, wir haben einen Lebenslauf geschrieben, auch für Sie, machen wir für jeden Gast und Sie dürfen den jetzt bitte mal vorlesen.
Ja, wunderbar, jetzt wird's spannend. Ich heiße Thomas Oeben und ich bin ein schneller Entscheider, der Probleme als Herausforderung begreift und Lösungen findet. Als Logistiker habe ich jahrzehntelang Waren und Maschinen um die halbe Welt geschickt. Heute bringe ich Menschen zusammen, um unser Pflegesystem zu retten. Geprägt hat mich mein früherer Einsatz beim Malteser Hilfsdienst, viele Jahre in Südamerika und meine multinationale Familie. Meine Überzeugung, Engagement muss einfach sein. Wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten, haben am Ende alle was davon. Pflegedienste, Steuerzahler und jeder einzelne Helfer. Wer mitmacht, weiß, Wertschätzung und Dankbarkeit sind manchmal einfach und unbezahlbar.
Mhm. Das sagen Sie mit ganz viel Leidenschaft.
Ja, das trifft sehr gut. Vielen Dank. Also, dass wir jetzt das Pflegesystem retten.
Man braucht
ist
große
vielleicht
Ziele.
Ein bisschen viel, aber ich bin mir sicher, dass wir einen sehr wesentlichen Beitrag dazu leisten, um das Pflegesystem zu entlasten, um pflegende Angehörige zu entlasten. Und wir teilen quasi die Last auf den Schultern auf ganz viele verschiedene Menschen auf. Und jeder bringt sich nur mit ein bisschen ein. Und wenn man das eben logistisch gut kombiniert und koordiniert, dann kann man da sehr viel Wirkung entfachen.
Sie haben ja schon mit 16 im Rettungsdienst bei den Maltesern gearbeitet. Da waren Sie ja noch in der Schule. Wie sind Sie denn zu diesem Nebenjob gekommen?
Also das war damals kein Job, sondern ein Ehrenamt eben auch. Und ein Freund von mir, der war schon bei den Maltesern. Und ich bin dann mit 15 rein, zuerst im Behindertenfahrdienst tätig gewesen, habe dann eben den Sanitätskurs gemacht und habe dann angefangen, als dritter Mann im Rettungswagen mitzufahren.
Was war da Ihre Aufgabe?
Also da ist man zuerst mal Handlanger und schaut zu und trägt entweder den Koffer oder aber auch die Trage natürlich und unterstützt halt da, wo die, das sind ja meistens damals zumindest noch 2 Jungs gewesen, wo die eben Unterstützung gebraucht haben.
Ja. Ja,
aber ich habe dann auch während der Schulzeit noch die Ausbildung gemacht, eben zum Rettungssanitäter hieß das damals, danach eben Rettungsassistent und ich fand das eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung.
Also das hat Sie schon auch früh angezogen, einfach so für andere da zu sein und als Teil der Gesellschaft irgendwie so eine Wirkung zu entfalten.
Ja, und da zu helfen, wo es eben gebraucht wird. Mhm.
Nach dem Abi dann Zivildienst natürlich wieder im Rettungswagen bei den Maltesern und dann wollten Sie ja eigentlich Arzt werden.
Genau, das war so. Also,
und dann kam das Leben.
Genau. Also mein ganzer Freundeskreis ist eben Rettungsdienst gefahren und für uns war das immer klar, dass die logische Folgerung ist, dass man eben Medizin studiert. Mhm. Dementsprechend haben wir auch nichts fürs Abi gelernt, weil wir wussten, der Medizinertest, auf den kommt es drauf an.
Ach so, haben Sie gepokert.
Ja, also
das ist ja so
Pokern,
eine Zugangsprüfung, die man fürs Studium machen muss, wenn das Abi nicht gut genug ist.
Genau. Das war also unser Poker. Und ich habe aber dann sehr schnell, also nach 3 Semestern gemerkt, dass das nicht meine Welt ist, weil der Anspruch, den ich an mich hatte, war, dass ich mir das alles merken kann, was wir da gelernt haben. Und da habe ich gemerkt, das bin ich einfach nicht. Und dann kam eben so eine Sondierungsphase, wo man sich dann überlegt hat, wieso bist du eigentlich zu dieser Schlussfolgerung gekommen und was war es eigentlich, was dich so am Rettungsdienst gereizt hat? Und das war eben das, in irgendwelche Situationen hineingeschmissen zu werden, sich ein Bild davon zu machen, Entscheidungen zu treffen und die Maßnahmen umzusetzen, also Organisation. Und das habe ich dann irgendwann kapiert und dementsprechend habe ich dann auf BWL umgeswitcht, ja.
BWL, ja, hat sich dann auch gelohnt später, ne, in Ihrer beruflichen Laufbahn. Sie haben eine Diplomarbeit geschrieben oder wollten eine schreiben bei den Maltesern in Köln. Das war Anfang der 90er, 94. Und dann passierte in Ruanda dieser grauenhafte Völkermord mit einer riesigen Flüchtlingsbewegung. Und da sind Sie dann als Greenhorn reingeraten, ne? Mhm. Was war denn da Ihre Aufgabe?
Naja, also ich kam gerade aus Spanien, weil ich da ein Jahr studiert hatte und wollte eben dann im Auslandsdienst meine Diplomarbeit schreiben. Dann bin ich da reingekommen und habe mir gesagt, ja super, dass du da bist, kannst du Logistik? Mhm. Dann habe ich so überlegt, ja, kann ich schon. Ja, unser Logistiker hatte einen Burnout. Ja, und seitdem lässt mich dieses Thema nicht mehr los, genau.
Sie haben dann ja auch in Zaire gearbeitet. Ja. Und haben da, was haben Sie da genau für Projekte betreut?
Also die Malteser hatten unterschiedliche Flüchtlingscamps, ich glaube das waren 5 oder 6, und zwar südlich vom Kivusee in Bukavu. Und wir waren verantwortlich für Trinkwasser und medizinische Unterstützung. Mhm. Na? Und meine Aufgabe war das zu koordinieren, zunächst eben von Köln aus und dann später unten auch, dass eben die Chemikalien und die Versorgungsmaterialien immer auch in ausreichender Menge zur Verfügung standen. Und ich habe dann auch selber viel Trinkwasser gemacht und eben in den einzelnen Camps mitgeholfen.
Und diese Chemikalien haben Sie fürs Trinkwasser gebraucht, um das sauber zu kriegen sozusagen?
Genau. Ja, klar.
Okay. Ja. Aber Sie waren doch ein totaler Berufsanfänger. Wie haben Sie denn so eine große Aufgabe bewältigt? Ich finde es gerade total beeindruckend.
Also ich war damals in der Rumänienhilfe schon ein bisschen tätig und da hat man sich dann schon einiges abgeschaut. Und ansonsten ist es halt nichts anderes als wie organisieren. Mhm. Und auch mit Situationen umgehen können, da gab es ja Hunderttausende.
Was war denn da so die größte Herausforderung in Ihrer Zeit da?
Also die größte Herausforderung war gleich ganz am Anfang, da sind wir in Goma gelandet, übrigens mit so einer Transportmaschine. Mit verschiedenen LKWs, Jeeps, Trinkwasseraufbereitung und sonstiges und ich war der einzige Gast. Naja, und dann wurden wir da abgeholt eben vom UNHCR und dann kamen die Kollegen und wir sind dann mit einem LKW und einem Jeep eben nach Bukavu runtergefahren. Das war Regenzeit, also es waren nur Schlammpisten und Flüchtlingsströme. Ja, da sind ja 2 Millionen Flüchtlinge gab es damals. 2 Millionen, die eben aus Ruanda zum Großteil nach Zaire geflohen sind. Mhm. Ja, und dann ist der LKW, der hat mich dann überholt. Ich habe den Jeep gefahren und ist dann verunglückt. Und eine Bergung in the middle of nowhere, der war auch noch eingeklemmt. Das war tatsächlich eine große Herausforderung, die uns Gott sei Dank gelungen ist. Und sonst gab es halt, da gab es Explosionen in den Camps. Wir hatten mal eine Schlange im Zelt und also da gab es jeden Tag wieder was Neues.
Sie werden nicht schnell hektisch, oder?
Nee.
Bewahren die Ruhe und sind sehr lösungsorientiert, so als Mensch grundsätzlich schon jetzt mal, abgesehen von den Skills, die Sie so haben.
Ja, ich denke das.
Ein ruhiges Gemüt.
Ja.
Das
ja,
braucht man auch.
Wenn man es nicht allzu sehr reizt.
Ah, okay, verstehe. Da haben Sie jedenfalls einfach schon eine große Erfahrung gemacht, was man durch gute Organisation alles bewirken kann, oder?
Ja klar, weil wenn das nicht geklappt hat, dann wer kein sauberes Trinkwasser hat, der wird natürlich krank, die Cholera-Rate steigt. Wenn die steigt, haben die Mediziner wieder mehr zu tun und die Sterberate steigt. Das ist ganz einfach. Ja. Und das Tolle an der Logistik ist immer der Hebel und die Wirkung, die man eben entfalten kann, wenn Supply Chains nennt man das, wenn man das Lieferketten, wenn man das eben in die Industrie überträgt, ja, die müssen einfach flutschen.
Und dann Lieferketten müssen flutschen.
Dann geht auch was.
20 Jahre haben Sie sehr erfolgreich in der Logistikbranche gearbeitet, waren viel unterwegs, ne? Unter anderem in Mexiko, in Guadalajara waren Sie. Wie war denn die Zeit da? Wie haben Sie das Land erlebt und die Menschen?
Also Guadalajara, das ist wie ein riesengroßes Dorf. Mhm. Ja, 6 Millionen Einwohner, kein Mensch kennt das eigentlich, aber es ist kulturell ein Wahnsinn. Also ganz, ganz, ganz tolles Land mit irrsinnig tollen Menschen, einer relativ hohen Kriminalitätsrate. Ja, ich bin ja eigentlich rausgegangen, weil mir das Deutschland zu spießig war.
Mhm. Und war es dann da besser in Mexiko?
Mexiko hat mich zum Spießer gemacht.
Das ist es nämlich, ne? Dann kommt man wohin, wo alles durcheinander geht und dann denkt man sich, ach, war gar nicht so schlecht.
Genau. Und wie ist es schön, wenn die Nachbarn irgendwann mal ruhig sind und die Hunde nicht die ganze Nacht durchbellen und so weiter und so fort.
Also es war Licht und Schatten.
Das war Licht und Schatten, natürlich, wie immer, wenn man irgendwo rausgeht.
Ja. Sind Sie denn auch betroffen gewesen von der Kriminalität in Mexiko? Haben Sie da was erlebt?
Also in Mexiko hatten wir eigentlich verdammtes Glück. Da hatten nur Kolleginnen von mir und Kollegen das Vergnügen, sage ich jetzt mal. Uns hat es dann später in Argentinien erwischt. Mhm. Also wir sind ja nach Mexiko, sind wir dann, meine Frau hochschwanger, nach Argentinien, um da eben ein Problem zu lösen für unseren Arbeitgeber. Und das war damals noch die Schweiz Südamerikas. Und
Argentinien.
Und hat sich dann aber 2001, ja, da war der Bankrott.
Ja.
Ja, also da war Corralito, haben die das genannt, das heißt Laufstall. Da ging nichts mehr, da standen Schlangen vor den Geldautomaten. Es kam kein Geld mehr raus, das war das Erste. Die Renten waren plötzlich weg. Die Leute waren auf 180, hatten kein Bargeld mehr und wussten, dass sie einfach beklaut worden sind von dem Staat. Und dann sind die sowas von auf die
Barrikaden. Waren Sie da noch im Land zu der Zeit?
Ja.
Haben Sie miterlebt?
Ja, das war dann der Anfang. Wir waren dann noch 1,5 Jahre und haben das dann zweimal miterlebt. Einmal haben sie meine Frau bedroht im Auto mit 2 Pistolen und einmal sind sie mit uns ins Haus gegangen und haben da eine Weihnachtsparty veranstaltet, auch mit Waffengewalt.
Eine Weihnachtsparty?
Ja, das war kurz vor Weihnachten und die dachten, dass alles, was rumliegt, ihre Geschenke sind.
Und Sie saßen dann da auf dem Sofa und mussten sich ruhig verhalten?
Naja, auf dem Sofa. Also die 2 Waffen an die Schläfen von meinem Sohn, der damals irgendwie ein gutes Jahr alt, 2 Jahre war, 2 Jahre alt war und dann an meine Frau. Und damit muss man dann erstmal umgehen. Aber wir haben echt irrsinniges Glück gehabt, weil nach dem ersten Mal wussten wir schon Bescheid, haben immer $500 im Haus gehabt und damit haben wir uns freigekauft. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich einen von den beiden entführt und so lange gewartet, bis das Geld da ist. Und das mag keiner erleben.
Das hinterlässt aber auch was in einem, so ein Erlebnis, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, klar, da werden sie paranoid. Also immer wenn wir auf die Straße, man kommt ja danach nicht sofort irgendwie raus und sagt, okay, jetzt fahre ich heim, sondern wir haben da schon noch wohnen müssen und man wird dann wirklich paranoid. Also da hält keiner mehr auf der Straße, bei Rot hält keiner mehr an, egal ob im Auto oder
weil zu gefährlich einfach.
Weil es zu gefährlich ist. Man schaut immer hinter sich. Wir haben dann mit Nachbarn zusammen eben Wachmann organisiert. Wenn der nicht da war in der Früh, ist keiner rausgegangen und all sowas. Also das, das prägt einen und ich lebe so gerne in diesem Deutschland und zahle so gerne Steuern, weil mir das so wichtig ist.
Ja,
Ja, auch für die Kinder, dass die in so einem behüteten Umgebung aufwachsen können oder konnten zumindest. Ändert sich ja hier auch ein bisschen, aber das war...
Sie leben ja jetzt in der Nähe von München, ne?
Ja, genau.
Ist die Welt noch in Ordnung?
Da ist die Welt tatsächlich immer noch in Ordnung, auch wenn es da so das ein oder andere schon gibt.
Ich finde es ganz interessant einfach, weil wenn man so die Perspektive ändert, ne, das macht so viel aus, wenn man so mal woanders reingelebt hat, ne, und weiß, wie sich das anfühlt, so eine Unsicherheit durch Kriminalität. Sie sind ja dann nach Miami gegangen, da haben Sie dann Karriere gemacht, noch mehr Karriere gemacht. Kann man, das war schon ein Schritt nach oben nochmal, ne? Nach Miami zu gehen. Wie heißt das? Director of Global Key Account Management. So heißt das, oder?
Ja.
Das sind so Sachen, da weiß ich gar nicht, ich weiß nur irgendwie voll wichtig. Und das alles haben Sie ja immer mit Frau, mit Kindern gemacht, diese Rumzieherei und so. Wie fanden die das denn, dieses bewegte Leben mit Ihnen?
Ach, meine Frau hat halt da immer mal wieder so ein bisschen entbunden und dann.
Wie viele Kinder haben Sie?
Zwei. Also ein Argentinier und eine Amerikanerin. Meine Frau ist ja Peruanerin.
Multinationale also Familie, haben wir gehört.
Genau. Ja, wie fanden die das? Ich war ja immer wahnsinnig viel unterwegs und das fanden die natürlich nicht toll und war halt weltweit für einen riesen Kunden von uns verantwortlich und habe auch dieses Geschäft eben aufgebaut, also von der Pike, das war ein riesengroßer Neukunde von uns und dementsprechend war da halt Ärmel hoch und natürlich auch 7 Tage die Woche.
Das heißt, die Kinder hatten nicht viel Papa, ne?
Die hatten nicht viel Papa und die sehen es halt heute noch, wenn der Papa am Strand war, dann hat der halt immer ein Handy in der Hand gehabt.
Ja. Oh Gott. Haben die da auch mal geschimpft mit ihnen?
Mit Hongkong oder mit Europa oder je nachdem, wie es eben gerade war, telefoniert, ja.
Und Ihre Frau, die haben Sie dann, nehme ich an, kennengelernt in Peru?
Nein, die habe ich ganz banal in München in einer Diskothek kennengelernt.
Ja. Sehr lustig. Das dachte ich, wo Sie doch so viel unterwegs sind.
Nein,
in der Disco in München, in welcher denn?
Singles hieß die damals.
Singles, die kenne ich nicht. Wann war das, welches Jahr?
Das muss 95 war es, genau.
Also Herr Öhm, Hochzeitstag.
95 war es, Hochzeitstag ist 96.
Sehr gut. Also Sie sind dann nach der Zeit in den USA wieder zurückgegangen nach Deutschland, erst nach Hamburg, dann nach München. Da haben Sie dann wieder erstmal in der Logistikbranche gearbeitet, waren aber nicht so richtig zufrieden. Wie sind Sie denn eigentlich dann dazu gekommen, überhaupt zu sagen, okay, ich bin jetzt kein sehr wichtiger, gut bezahlter CEO mehr, sondern ich investiere jetzt mein ganzes Know-how aus der Logistikbranche in einen Charity-Verein ja im Prinzip. Was war denn da der Auslöser? Gab es da einen?
Also, ja, der Auslöser ist auch ganz banal. Es war eine Spiegelreportage. Der Spiegel hatte damals eben jede Woche das Thema Demografie von einer anderen Seite aus beleuchtet. Und das hat mich irgendwie angefixt. Und eine Ausgabe war eben dann, da ging es um die Versorgung der älteren Menschen. Natürlich auch die Auswirkungen auf pflegerische Versorgung. Und dann habe ich mir gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Also da gab es damals eben schon eine Prognose, die war weit unter dem, was es dann tatsächlich war. Aber die war schon irgendwie sehr beeindruckend. Und dann habe ich mich eben mit dem Thema auseinandergesetzt und dachte mir, da muss man was bewegen. Und ich habe mir dann eben dieses Niedrigschwellige angeschaut. Also wie kriegen denn Menschen Unterstützung? Jetzt nicht das Pflegerische, sondern eben auch diese Nachbarschaftshilfen. Wie sind die organisiert? Wie machen die das? Und dann habe ich das halt mit dem verglichen, wie meine Welt damals war, nämlich time-definite. Also wir hatten ja Verträge mit den großen Firmen und die waren alle zeitlich basiert. Also man hatte ein Zeitfenster, in dem man auch liefern musste und wer das nicht geschafft hat, hat eben hohe Konventionalstrafen bezahlt. Ja. Und das gab es im sozialen Bereich überhaupt nicht. Ja, da hat man natürlich was Gutes getan und ich möchte es auch gar nicht kleinreden. Die Nachbarschaftshilfen, die meistens ja auch auf private Initiativen zurückgehen, wo sich halt ein paar Leute zusammengeschlossen haben, um eben, wenn es Bedarf gibt, möglichst auch helfen zu können. Aber der Anspruch, innerhalb einer fixen Zeit diese Leistung zu erbringen und dass die verbindlich erbracht wird.
Und auch maßgeschneidert ist auf die Bedürfnisse.
Genau, ja. Das gab es halt nicht. Und dann habe ich halt das erste Versorgungskonzept geschrieben und habe dann Gott sei Dank auch die Babsi kennengelernt. Eine sehr erfahrene Pflegefachfrau, die Helferkreise geleitet hatte, die Fachstellen für pflegende Angehörige geleitet hatte. Und die hat mir dann wahnsinnig viel geholfen und auch eben das Fachliche da mit reingebracht. Mhm. Und dann hatten wir das erste Konzept stehen, haben uns angeschaut und gesagt, ja, das funktioniert, aber es wird uns keiner glauben.
Aber jetzt muss ich schon noch mal kurz einhaken. Sie sagen so, ja, dann habe ich halt ein Konzept geschrieben, dann habe ich das gemacht. Sie haben ja einen sehr gut bezahlten, sehr, sage ich mal, anspruchsvollen Karrierejob hingeworfen als CEO. Ne? War das auch ein Moment, wo Sie gesagt haben, ich habe gar keine Lust mehr auf dieses Leben, ich will meine Energie, mein Know-how für was Besseres einsetzen? Oder wie kam denn dieser Entschluss? Weil das ist ja eine große Veränderung im Leben von einem Menschen.
Ich wollte schon was Sinnvolles wieder tun. Mhm. Ja, also das habe ich dann schon vermisst, und auch wenn das zuletzt eben im Reverse-Logistik-Bereich war, also Rücknahmesysteme, sodass eben die Wertstoffe wieder in den Recycling-Kreislauf eingespeist worden sind. Das war schon sehr anspruchsvoll und alles, aber das hat mich dann irgendwann nicht mehr befriedigt, und ich habe mir gedacht, hey, du musst einfach dieses logistische Wissen und auch die Digitalisierung, da waren wir im Logistikbereich schon sehr, sehr weit, das musst du eigentlich irgendwo einbringen, wo es tatsächlich benötigt wird.
War denn das Interesse eigentlich von Anfang an groß, oder musste man da schon lange hinarbeiten, sich Vertrauen erwerben? Hm. Wie war denn so die erste Zeit mit dem Verein, dein Nachbar e.V.?
Also die war echt schlimm, weil ich bin ja da völlig naiv drangegangen. Ich habe ja gedacht, hey, komm, wenn du das beweist, dass das funktioniert, dann ist das ja ein riesen gesellschaftliches Problem, und dann redest du eben mit den Kommunen, mit dem Bundesland und mit den Verantwortlichen, die eigentlich dafür zuständig sind, und dann kannst du gemeinsam mit denen das in relativ kurzer Zeit flächendeckend ins Land bringen.
Und dann kommt Deutschland.
Ja, genau.
Das ist witzig, weil der Bürokratieabbau ist ja gerade wieder so ein großes Thema, ne?
Ja, also das ist, zum einen ist es Bürokratie, zum anderen ist es aber auch natürlich die Sprache. Also ich spreche ja eine ganz andere Sprache als jetzt jemand, der irgendwie Sozialpädagogik studiert hat. Und haben sie immer angeschaut, bin ja dann hingegangen, hab in Leim einfach Räumlichkeiten angemietet, ja, weil ich eine Idee hatte und hab Glück gehabt, dass der Vermieter drauf eingestiegen ist. Musste aber auch 10 Jahre unterschreiben, ja, und hab dann Pflegefachkräfte angestellt und einfach losgelegt. Und dann hieß es zuerst, was das ist das eine Sekte oder was ist denn das eigentlich? Ja, also das war total schräg, mit was wir da konfrontiert wurden. Und das Landesministerium hat gesagt, hey, ah, das geht gar nicht, Herr Öben, Sie haben ja Pflegebedürftige und Kranke in Ihrem Konzept. Also Sie müssen wissen, bei uns gibt es ein Sozialministerium und es gibt ein Gesundheitsministerium, und das können Sie dann nicht zusammenpacken. Mhm. Und irgendwie Vision deutschlandweit flächendecken, also das geht gar nicht und das können wir nicht fördern. Also es war überall, egal wo, war das echt eine große Ablehnung, außer bei den Menschen, bei der Bevölkerung, die sich engagieren wollten. Das haben wir innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass wir da echt einen großen Helferkreis aufgebaut haben, und dann kamen natürlich auch die Hilfesuchenden. Also das ging dann ganz gut, aber man hat sich auch gegen die Digitalisierung gesperrt. Ja, also das ist ja Teufelszeug, das gibt's ja heute noch, also in Hessen kämpfen wir da gerade, weil die sagen, digital, das geht überhaupt nicht. Ja. Also, naja, aber ich glaube, wir müssen wieder über was Erfreulicheres
reden. Naja, es ist ja erfreulich. Sie sind jetzt seit 10 Jahren am Start mit Ihrem Verein. Ja. Er funktioniert ja wunderbar. Ja. Er sollte aber auch noch in mehreren Bundesländern funktionieren, als nur in München gerade sind wir. In der Nähe von Frankfurt sind Sie aktiv, gell? Mhm. Mit Ihrem Verein. Was macht man denn jetzt, wenn man in Würzburg, in Schweinfurt, in Hof, in Augsburg wohnt und sagt, Mensch, wir wollen das eigentlich auch bei uns installieren? Wie wäre denn dann der erste Schritt?
Also wir stehen da als Partner sehr, sehr gerne zur Verfügung. Mhm. Und wir haben ja auch das IT-System, haben wir damals ja nicht im Verein Dein Nachbar gebaut, weil IT-Entwicklung jetzt nicht sonderlich gemeinnützig ist.
Also diese App zum Beispiel,
genau,
die man benutzt.
Das haben wir in der Helferportal eben entwickelt und in der Zwischenzeit ja auch zu einer übergreifenden Plattform ausgebaut, wo wir eben nicht nur so eine Insellösung wie unserem Verein koordinieren können, sondern wir können jetzt ganz viele Vereine anschließen mit den Engagierten. Wir können jetzt auch Gesundheitsdienstleister, also die Gewerblichen anschließen.
Da finden sich dann alle zusammen, das ist ja
genau.
toll.
Genau, und wir haben auch eine Kümmererfunktion, dass eben so Pflegestützpunkte oder Fachstellen oder Quartiersmanager einen Zugang haben zu dem System und für Dritte Bedarfe einstellen können und dann auch verfolgen können, ob diese Bedarfe gedeckt werden. So, und jetzt, was wir eben jetzt ganz neu machen, wir öffnen es jetzt auch für jeden. Na, also wenn man sich jetzt heute im Helferportal registriert, dann wird man erstmal gefragt, möchtest du dich selber als Privatperson engagieren oder als Gewerblicher oder möchtest du dich einer Organisation angliedern? Ja, weil das möchte ja auch nicht jeder. Das ist qualitätsgesichert und das hat einen riesen Vorteil. Dazu stehe ich immer noch. Aber vielleicht brauchen wir ein anderes Entree und das schaffen wir jetzt gerade. Ja, das heißt, es kann sich dann jeder engagieren, so wie gehabt, also mit den Tätigkeiten, die er möchte, in dem geografischen Gebiet und so weiter und so fort. Und die kriegen dann eben auch die Anfragen und die Hilfesuchenden oder deren Angehörigen, die haben eben die Filterkriterien. Das heißt, die können dann sagen, mir ist wichtig, männlich, weiblich oder sonst was, erweitertes Führungszeugnis, der braucht einen Führerschein, der braucht ein Auto, wie groß muss denn das Auto sein, welche Sprachkenntnisse braucht der, wie soll es denn abgerechnet werden, ja, über die verschiedenen Pflegebudgets, über andere Budgettöpfe, die es da gibt, oder soll es eine kostenfreie Leistung sein, also das heißt, der Kunde, es ist völlig Kunden oder Klienten zentriert dieses System, das sind die Bestimmer. Die sagen, was sie möchten. Und die sehen dann auch gleich, wenn sie den Filter setzen, wie viele Engagierte oder Dienstleister kämen denn in Frage, die auf dieses Anforderungsprofil passen. Also die sehen dann immer gleich die Zahl. Ja. Ja, und dann kann man ja den Knopf wieder rückgängig machen oder den Haken wieder rausnehmen. Ja, und dann wären es schon wieder mehr.
Das ist ja wie beim Online-Shopping, ne? Wenn man schwarze Lederstiefel, die Absatzhöhe, das Leder, die Lederqualität. Ja. So ein bisschen ist es ja, solche Filter zu setzen einfach. Genau. Und das funktioniert jetzt auch in Oberfranken schon.
Da brauchen wir jetzt natürlich die Leute, die Lust haben, mitzumachen. Und da starten wir jetzt eben mit den Marketingkampagnen. Sind natürlich froh um jede Kommune, die da Interesse dran hat, sich zu beteiligen oder auch andere Hilfsorganisationen, aber natürlich auch Bürger. So, und jetzt kommt das Tolle, und das ist auch eine neue Funktionalität, ist ja dann die, man sieht also quasi, wer sich bewirbt. Ja, also man sieht ein Profilbild, wenn eins hinterlegt ist und den Namen. Man sieht die Bewertung. Ich kann das Führungszeugnis sogar einsehen, wenn es hinterlegt ist und auch die Qualifikation zum Alltagsbegleiter. Und jetzt kann ich anonymisiert mit dem Bewerber in Kontakt treten über Audio, Video oder Chat.
Super.
Das heißt, ich kann mich in einer Videokonferenz kennenlernen, den Einsatz besprechen und wenn wir sagen, hey, das passt, dann kann ich buchen. Und wenn wir sagen, nee, das ist jetzt offensichtlich nicht so das Gelbe vom Ei, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Ja, dann hole ich mir den nächsten Bewerber und spreche eben mit dem und gucke, ob das besser funktioniert.
Also ganz egal, wo man in Bayern wohnt, man kann da reinklicken, sich mal umschauen auf der Homepage und kann dann seine Hilfe anbieten oder Hilfe suchen, je nachdem, was man gerade braucht.
Genau, ja. Aber jetzt müssen wir halt erstmal diesen Helferkreis aufbauen. Nachdem das jetzt viel niedrigschwelliger ist, glaube ich, geht das auch wesentlich schneller und wir sind natürlich auf der Suche nach Partnern, nach Multiplikatoren, die das eben gemeinsam mit uns machen
möchten. Und man kann auch spenden auf der Homepage, habe ich gesehen, ne?
Ja, weil ich lange überlegt habe, wie wir das machen sollen, ja, also gerade diese Hilfe suchen den Menschen, also Menschen mit Behinderung, die haben halt einfach nicht viel Geld. Ich möchte aber gerade, dass die einen Zugang kriegen zu dem System, also haben wir gesagt, okay, wir machen die Nutzung von dem Helferportal kostenfrei, man kann aber einen Solidarbeitrag leisten.
Okay.
Ja, also ich kann auch für einen anderen eben noch die Kosten mittragen, weil ein Helfer, warum soll denn ein Helfer irgendwie was zahlen dafür, dass er helfen kann? Das widerspricht dem Ganzen. Ja, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass irgendwann mal die digitalen Pflegeanwendungen, die ja der Gesetzgeber geschaffen hatte, und wo es dann eine Refinanzierung auch von diesen Aufwänden gegeben hätte, dass das halt mal praxisorientierter gestaltet wird, sodass es auch Anbieter gibt, die darunter fallen und dann eben über die Pflegekassen abrechnen können.
Ja.
Da ist aber noch viel Grundlegendes zu tun und da muss auch verstanden werden, welchen Hebel das denn eigentlich hat, wenn wir das bürgerschaftliche Engagement in die Versorgungsstrukturen professionell einbauen.
Mhm.
Das ist ja das, was wir machen.
Ein Mammutprojekt.
Ja.
Wow. Wenn Sie jetzt auf Ihre berufliche Laufbahn schauen, welche Arbeit hat Sie denn glücklich gemacht? Als CEO in der Logistik oder das, was Sie jetzt machen mit Ihrem Verein Dein Nachbar?
Also ich fand das immer alles wahnsinnig spannend. Und glücklich hat mich das schon natürlich auch gemacht, weil wir halt immer am Nabel der Zeit waren, was jetzt den Logistikbereich anbelangt. Ja, also für Dell haben wir die Lieferketten oder die Produktionsstätten dreimal in einem Jahr umgezogen von Irland in die Tschechische Republik und dann nach Suzhou, also tiefstes China, und waren da halt echt immer am Zahn der Zeit und das war furchtbar spannend.
Und das ist vielleicht eine andere Art von Zufriedenheit, oder?
Andere Art.
Die Sie jetzt finden.
Natürlich, klar. Ja, und wir haben da zig Auszeichnungen bekommen, auf die kann man alle stolz sein. Aber am schönsten ist es einfach, wenn es funktioniert. Ja, wenn man dann mit Hilfesuchenden spricht und mit Engagierten und eben erfährt, wie viel denen das gibt, sich zu engagieren oder diese Hilfe zu bekommen. Und das ist eigentlich das Schönste.
Sie sehen auch wie ein sehr zufriedener Mensch aus, wenn Sie mir hier so gegenüber sitzen.
Danke.
Zum Schluss kriegt jeder Gast von mir dieselbe Frage. Was würden Sie am 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Machen. Machen, einfach machen. Ja, also mehr als auf die Schnauze fallen kann man ja nicht. Ja, das tut natürlich weh, aber dann muss man sich halt überlegen, warum war das jetzt so und dann muss ich einen anderen Weg einschlagen.
Ja. Da haben Sie recht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Danke für das schöne Gespräch.
Das hat mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.